Weibliche Körperlichkeit. Zwar ist nicht jeder weibliche Ausdruck der einer Frau. Weiblichkeit und Frausein bedingen einander nicht mehr. Genauso wenig wie Frausein und Kinderkriegen. Weiblichkeit als Frau zu verkörpern, funktioniert dabei allerdings noch immer entlang krasser Stereotype, wie jeder Besuch auf Instagram aufs Neue bestätigt. Da wird zwar um neue Schönheitsideale gerungen, auch Frauen diesseits von 175 cm Körper und jenseits von Kleidergröße XS, mit und ohne Körperbehaarung und jegliche Hauttypen sollen nun inkludiert werden. Schönheit soll divers sein und alle Frauentypen abdecken. Aber warum müssen überhaupt alle Frauen als schön gelten? Die zum Teil selben Menschen sagen uns heute, dass die Hungerkuren, Extremsportphasen und Rasurwunden, denen wir uns mit 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24 Jahren nur ihres harten Urteils wegen ausgesetzt haben, völlig umsonst gewesen sind? Dass wir in ihren Augen heute also schön sind, endlich, so wie wir geboren wurden? Ich möchte nicht zynisch klingen, aber das Problem, das ich mit der Idee von Body Positivity habe, ist, dass wir uns doch wieder von anderen als uns selbst sagen lassen, was für uns okay ist. Wenn Dove und Dior dicke Frauen zeigen, dann ist das schön. Wenn eine Sängerin wie Lizzo einen Unterwäschedeal bekommt, dann sind Stützhosen sexy, sobald ein Jetzt-Kaufen-Button darunter steht. Wir merken gar nicht, dass wir alles andere als selbstermächtigt sind, wenn es doch wieder ein Diktat gibt. Allgemeingültige Maßstäbe, was schön ist. Wir merken nicht, dass die, die uns schon früher erniedrigt haben, immer noch die Gatekeeper zu unserer eigenen Zufriedenheit sind, wenn sie an Weiblichkeit, an gut Aussehen koppeln, also daran, durch den Blick anderer eine Bestätigung zu bekommen. Und weiter. Weiblichkeit gehört davon befreit, nur durch den Male Gaze bestimmt zu sein, ja. Aber ebenso von der Unterstellung, es gehe nur um diesen. Auch gegen uns selbst. Ich selbst unterstelle mit einem tiefen Ausschnitt, einem eng anliegenden Kleid mit Lippenstift oder Rouge Coco 440 auf den Lippen, eine Entscheidung vorwegzunehmen. Nicht ernst genommen, dafür aber begehrt zu werden. Mit besonderer Härte gehen wir so auch gegen andere Frauen ins Gericht. Wenn sie als Feministinnen ästhetische Medizin in Anspruch nehmen, urteilen wir, dass sie es doch nur tun, um den Männern zu gefallen, und halten gleichzeitig vehement an den äußeren Zeichen fest. Verteidigen sie mit Zähnen und Klauen. Ey, nur weil sie einen Minirock trägt, heißt das noch lange nicht. Wir verweigern, an unserem Aussehen gemessen zu werden und irgendwie Schlüsse daraus ziehen zu lassen, aber wir gehen zugleich selbst davon aus, dass es getan wird. Und darüber wiederum vergeben wir ein Rederecht zu Weiblichkeit entlang einer hermetisch-biologischen Grenze. Weiblichkeit gehört nicht dem Frausein. Aber wenn eine Frau Weiblichkeit für sich beansprucht, so ganz und voll und ja, klar, wie Doja Cat es vielleicht rappt, Woman, let me be your woman, Mother Earth, Mother Mary, Divine Feminine, I'm feminine, Woman, let me be your woman. Ich muss 8 oder 9 Jahre gewesen sein. Da nahm ich die Klamotten meiner Mutter, meiner älteren Schwester, ich hatte eine ältere Schwester, und in diesen Kleidern lief ich dann durch Sleepy Hollow Garden Apartments in Tarrytown, New York, unter Todesängsten, weil ich fürchtete, jemand könnte mich erwischen. Es ist das allererste Interview, das Caitlyn Jenner gibt. Und sie erzählt darin von langen Kleidern, Nagellack, Lippenstift. Das sei genau das, was sie sich von Herzen gewünscht habe, ihr Leben lang, aber nur unter schlimmsten Sorgen für sich beanspruchen konnte, berichtet sie der US-amerikanischen Vanity Fair. Gerade noch hatte die Welt sie als männlich wahrgenommenen Olympioniken gekannt, als den Stiefvater im Kardashian-Clan. Im Alter von 65 Jahren entschied dieser dann, dass es die Frau, die sein ganzes Leben in ihm existiert hat, nun wirklich geben solle. Es ist Zeit, für sie zu leben. Mal schauen, was sie mit diesem Leben anfängt. Dieses Bekenntnis zu den äußerlichsten Zeichen der Weiblichkeit hat für mich etwas durchaus Fundamentales. Kleidchen, Nagellack und lange Haare. Sind das die begehrenswerten, zu erobernden Privilegien der Weiblichkeit? Schon während mir diese Frage kommt, ich sie aufschreibe und wieder lösche und dann doch wieder eintippe, auch wenn sie mir inzwischen peinlich ist, merke ich, wie bezeichnend dieser Moment doch ist. Nicht so sehr um der Antwort auf die Frage willen, sondern dafür, dass ich in meinem eigenen Buch über das, was der Feminismus lernen muss, mir selbst eben jenen Reflex nicht verwehren kann, um den anzuprangern, es mir doch verdammt nochmal geht. Dass ich nicht umhin kann, ein verniedlichendes Chen an das Kleid anzufügen, wo überhaupt keines war, und eine bedeutungsträchtige Frage hinterherzuschieben, als müsse Caitlyn Jenner unbedingt mit ihren Vorlieben verbindlich Zeugnis ablegen. Für was denn eigentlich? Für Frau sein per se? Für Weiblichkeit im Allgemeinen? Zur Schau getragene Weiblichkeit als stolzes Statement und nicht als Wagnis. Eigentlich möchte ich, dass wir in genau einer solchen Welt leben. Und zwar alle. Die existenzielle Hingabe an etwas Äußerliches und die Beanspruchung desselben, die Überlegung, Weiblichkeit nicht als Nachteil, sondern als Privileg zu verstehen, den Ausdruck als Frau, als Statement zu suchen, mit allen zugehörigen Zeichen. Die Geschichten von queeren Menschen und von Transfrauen sind deshalb so relevant, weil sie mich auf diese Weise bestärken. Um diese Unterscheidung habe ich für dieses Kapitel endlos gerungen. Es gibt kein Wir und die. Und doch muss ich feststellen, dass die Freude, Bestimmtheit und Klarheit, mit der Caitlyn Jenner weibliche Merkmale für sich beansprucht, mir abhanden kommt. Womöglich auch nie wirklich da war. Das wäre auch in Ordnung. Gäbe es nicht viele Hinweise darauf, dass es auch bei mir anders sein könnte. Und würden diese weiblichen Zeichen doch wirklich zur freien Disposition stehen? Auch für mich. Bell Hooks schreibt, dass uns der Wille zur Veränderung zwar innewohnt, wir uns gar Hilfe für die Veränderung suchen, dass uns dann jedoch die Angst, dass es tatsächlich zu einer Veränderung kommen könnte, davor zurückschrecken lässt, auf diese Hilfe einzugehen. Sie schrieb dies mit Blick auf Männer. Ich möchte es für Frauen tun. Virginie Despentes hält in ihrer King Kong-Theorie fest, wie die Frauen selbst davor zurückschrecken, ihre Weiblichkeit voll zu beanspruchen, weil es deren Okkupation nur als Gegengeschäft gibt, vor allem heute. Keine Gesellschaft hat je so viele Beweise für die Unterwerfung unter ein ästhetisches Diktat, so viele körperliche Veränderungen zur Verweiblichung des Körpers verlangt. Und gleichzeitig hat keine Gesellschaft den Frauen so viel körperliche und intellektuelle Bewegungsfreiheit gelassen. Siehe die uns beständig eingehämmerten Schönheitsideale, die Idee, dass es sich immer um begehrenswert handeln muss, egal was dieser Frauenkörper sonst an Höchstleistungen vollbracht. Der Deal, den Frauen heute eingehen, ist klar, so Despentes. Die Übermarkierung der Weiblichkeit gleicht einer Entschuldigung für den Verlust männlicher Vorrechte. Selbstverständlich ist es eine unbewusste Reaktion, wie ein gelernter Reflex, selbst die Zeichen von Weiblichkeit bei anderen herabzuwürdigen. Ein Reflex, der in einem System der Erniedrigung immer wieder getriggert wird. Weiblichkeit mit Sexualität und Attraktivität zu identifizieren, ist eine Folge des männlichen Systems. Wie kann ich mich im Gegensatz dazu ganz autonom als Frau, Mutter und Mensch verstehen und dieses Selbstverständnis den werdenden Männern in meinem Haushalt vermitteln? Wie kann ich selbst die Aufteilung ablegen, auf Weibliches hinabzugucken? Was meine ich eigentlich, wenn ich vom männlichen System spreche? Nun sicherlich, dass eine allgemeine Struktur an Ungerechtigkeit und Ausbeutung schuld ist. Die Afrofeministin Minna Salami schlug in einem Vortrag vor, angesichts dieses Systems nicht nur über die Strukturen zu sprechen, sondern über die Denkweisen dahinter. Wie wir denken, ist befragenswert. Denn wir denken zuvorderst und zuallererst entlang einer strengen Dichotomie der Geschlechter. Das Hinterfragen dieses Denkens ist eine echte Herausforderung. Sie beginnt bereits hier. Niemand hat jemals eine völlig gleichberechtigte Frau gesehen. Und sei sie auch weiß, reich, nicht zu gut aussehend, aber auch nicht mit auffallenden Äußerlichkeiten versehen. Sie ist und bleibt eine Frau, die weniger repräsentiert als Männer, die sexualisiert und höchstwahrscheinlich zumindest einmal in ihrem Leben körperlich bedroht wird. Keiner weiß, wie es aussieht, wenn das Geschlecht keinen Unterschied macht. Somit fehlt bereits die Vorstellungskraft dafür, der Gedanke, wie es aussehen kann. Wie kann sich, wenn das Denken im negativen Sinne kein Gelände hat, ein Bild unseres Zusammenlebens und unserer Identitäten formen, das wir anstreben wollen? Im bereits zitierten Artikel in der Taz beschreibt Kim de Lorison, wie heranwachsende Jungen Schritt für Schritt die eigenen Gefühle aussperrten, bis ein emotionales Vakuum entstanden war, das mit ständiger Reibung, Körperlichkeit und dem Drang nach Hierarchieverortung ausgefüllt wurde. Es werde einfach alles abgespalten, was weiblich sein könnte, so de Lorison weiter. Und so entsteht dann der Hass. Tatsächlich bestätigt dies auch die Männerforschung, so etwa der Soziologe Rolf Pohl im Interview, ebenfalls mit der Taz. In diesen Gewaltverhältnissen findet sich psychoanalytisch der Mechanismus der Projektion wieder, dass also eigene Anteile abgespalten, nach außen verlagert, auf jemanden anderen projiziert und dann stellvertretend an dieser Person verfolgt werden. Das müsse er genauer erklären, findet der Interviewer. Pohl: In der Frauenfeindlichkeit sind das Anteile, die nach gesellschaftlichen Konventionen nicht als männlich gelten. Zum Beispiel das, was als Schwäche empfunden wird. Das wird dann abgespalten und kann stellvertretend im Außen, nämlich an Frauen, verfolgt werden. Männer lehnen also als weiblich geltende Eigenschaften für sich ab, weil es das Schlimmste für sie ist, selbst weiblich zu wirken. Nur eben, auch Frauen haben Angst vor Weiblichkeit. Auch sie trennen sich von ihr, Stück für Stück. Noch komplizierter wird es mit nicht körperlichen Ausdrucksformen von Weiblichkeit, wie sie de Lorison benennt. Vielleicht war dies die größere soziale Transition als jedes Kleid und jede Schminke und jedes Pronomen. Dass ich so viel über Gefühle spreche und so viel Verletzlichkeit zugebe, ohne mich selbst dafür zu hassen. Dies, so de Lorison, sei eine neue, meine hexerische Praxis. Wie herrlich, hier auch noch die Hexen ins Spiel zu bringen. Mehr Zuspitzung geht nicht. Denn ja, wie die Hexerei stellt auch die Nähe zu den eigenen Gefühlen quasi den Höhepunkt weiblicher Peinlichkeit dar. Mitgefühl, Liebe, Sanftmut, Gnade, Vergebung. Wir nennen sie weibliche Eigenschaften, schreibt der spirituelle Autor Deepak Chopra. Aber Frauen wollen sie nicht. Und Männer werden davon abgehalten, sie auszudrücken. Dies sind aber menschliche Eigenschaften für die Besserung der Welt. Weiblichkeit darf nicht mehr allein von Frauen okkupiert und exklusiviert werden. Das Erheben von Weiblichkeit zu etwas Besonderem sei eine Möglichkeit, Stolz und Selbstvertrauen wiederzuerlangen, so Angela Saini. Allerdings werde daraus schnell eine weitere Zwangsjacke, die Frauen von als männlich angesehenen Merkmalen abgrenzt und Weiblichkeit auf eine enge, preskriptive Weise definiert. Sie dürfen sie jedoch auch nicht zerstören, sie als minderwertig darstellen. So möchte ich die Weiblichkeit, genau wie den Feminismus, für meine Söhne dekolonialisieren, ihn freimachen von allen Besitzansprüchen, damit sie sie anerkennen, respektieren, lieben lernen, sie auch für sich beanspruchen, wenn sie mögen. Genau wie ich das tue.